Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In der vierten Woche von Israels Militäroffensive wird die Lage für die Menschen im Gazastreifen immer verzweifelter. Mit massiven Angriffen versucht die Armee, den Druck auf die radikal-islamische Hamas zu verstärken. Die Bevölkerung findet indessen auch in UN-Einrichtungen kaum noch Schutz, den einzigen Fluchtpunkten in dem abgeriegelten Palästinensergebiet. Wieder traf es eine Schule, auf der die Flagge der Vereinten Nationen wehte. Am Nachmittag starben mindestens 15 Menschen bei einem Angriff auf einen Markt.
Rauchwolken über Zatcha'ir, einem Viertel von Gaza-Stadt. Am Nachmittag schlagen hier Granaten ein auf einem belebten Markt. Viele Menschen sind einkaufen am letzten Tag der Feiern zum Fastenbrechen. Es sind wieder Bilder des Grauens am 23. Tag des Krieges. Kein Ort ist mehr sicher im Gazastreifen, auch keine UN-Einrichtungen. Diese Schule in Jabalia wird durch Panzergranaten getroffen. Es gibt viele Tote und noch mehr Verwundete. Tausende Menschen sind hierher geflüchtet, haben Schutz gesucht. Überall Wut, Verzweiflung, Trauer. Die UN bestätigen, dass bereits dreimal Waffen der Hamas in ihren Einrichtungen gefunden worden sind. Man habe die israelische Armee mehrmals aufgefordert, diese Schule nicht anzugreifen. Unsere Untersuchungen zeigen, dass Israel diese Schule mit 3.300 Menschen beschossen hat, dreimal. Ein Viertel der Bevölkerung Gazas ist auf der Flucht. Mit Flugblättern warnt die israelische Armee die Menschen, fordert sie auf, ihre Häuser zu verlassen und die Tunnel der Hamas zu verraten. Denn durch diese Tunnel greift die Hamas immer wieder Israel an. Auch deswegen will die israelische Armee das weit verzweigte Tunnelsystem zerstören. Das dauert aber offenbar länger als erwartet. Dabei werden heute durch versteckte Sprengfallen drei israelische Soldaten getötet. Für einige Gebiete Gazas ruft Israel heute eine kurze humanitäre Waffenruhe aus. Die Hamas lehnt die aber ab.
Zur aktuellen Lage nun live aus Tel Aviv unser Korrespondent Richard Schneider.
Am 23. Tag des Krieges muss man ziemlich ernüchtert und deprimiert feststellen, der Krieg wird weitergehen, weil beide Seiten ihn weiterführen wollen, weil beide Seiten sagen, wir haben unsere Kriegsziele noch nicht erreicht. Die andere bittere Meldung ist, die internationale Staatengemeinschaft versagt komplett, wenn es darum geht, diesen Krieg endlich in irgendeiner Form zu beenden. Und wer leidet daran, darunter? Die Bevölkerung. Die Bevölkerung dort in Gaza leidet schon seit Wochen und kann eigentlich dieses Leid nicht mehr länger ertragen. Sie wird es ertragen müssen. Der Krieg wird weitergehen. Spätestens morgen ist ein neuer Tag und es wird noch schlimmer. Und damit gebe ich zurück zu Thorsten Schröder nach Hamburg.
Zur Strategie Israels im Konflikt mit der Hamas finden Sie auf tagesschau.de ein Interview mit dem früheren Sicherheitsberater von Ministerpräsident Netanyahu. Nach der Verschärfung der westlichen Sanktionen droht Russland mit negativen Folgen für die EU-Länder. Vom Außenministerium hieß es, die Europäer müssten jetzt unter anderem mit steigenden Energiepreisen rechnen. EU und USA hatten gestern umfassende Wirtschaftssanktionen auf den Weg gebracht, um Präsident Putin zu einer Kursänderung im Ukraine-Konflikt zu bewegen. Die Maßnahmen betreffen vor allem den Finanz-, Energie- und Militärsektor.
Es könnte der Beginn einer Sanktionsspirale sein, eine erste Gegenreaktion aus Moskau. Höhere Energiepreise für Verbraucher in Europa seien nun unausweichlich, so das russische Außenministerium. Auch die in Russland tätigen Banken aus der EU müssten negative Folgen fürchten. In einer Erklärung heißt es, wir schämen uns für die EU, die nach langem Suchen nach einer einheitlichen Stimme mit der Stimme Washingtons gesprochen hat und somit die fundamentalen europäischen Werte verworfen hat. Ein weiterer plötzlicher Schritt heute. Moskau verbietet die Einfuhr von Obst und Gemüse aus Polen. Das Land habe gegen Regelungen zur Nahrungsmittelsicherheit verstoßen. Experten vermuten die Nähe der polnischen Regierung zu Kiew als wahren Grund. Russlands Notenbank kündigte heute an, sanktionierte Banken zu stützen. Der Grund?
Russland wird nach den neuen Sanktionen keine Kredite mehr so leicht in Westeuropa aufnehmen können oder überhaupt nicht. Das ist sicherlich im ersten Moment wahrscheinlich aufgrund des großen Devisenpolsters nicht so schlimm. Auf die Dauer allerdings wird das natürlich zu einer Kapitalflucht führen und diese Kapitalflucht wiederum zu einem Verfall des Rubels.
Kein Wort von Präsident Putin heute zu den Sanktionen. Er traf sich mit seinem Kabinett, um über die Rückführung von russischen Steuergeldern aus Steuerparadiesen zu beraten. Beobachter glauben, Putin profitiere kurzfristig eher vom Druck des Westens. Seine Popularität bleibt konstant hoch. Und 60% der Russen sind wegen der Sanktionen nicht besorgt.
Das Bundeskabinett hat beschlossen, die Lkw-Mautsätze vom kommenden Jahr an zu senken. Grund ist, dass bei der Finanzierung der Fernstraßen deutlich weniger Geld für Zinsen ausgegeben wird. Nach EU-Recht muss der Bund diese Ersparnis an die Straßennutzer weitergeben. Durch die Senkung der Maut entgehen dem Bund zwischen 2015 und 2017 laut Gesetzentwurf Einnahmen in Höhe von 460 Millionen Euro. Im Streit über eine neue Stromtrasse von Sachsen-Anhalt nach Bayern zeichnet sich ein Kompromiss ab. Bundeswirtschaftsminister Gabriel bezeichnete die ursprünglichen Pläne als nicht durchsetzbar wegen der Proteste im Freistaat. Nun wird eine geänderte Trassenführung erwogen. Auch könnten Leitungen unterirdisch verlegt werden. Zugleich strich Gabriel aber die Bedeutung der geplanten großen Stromtrassen für die Energiewende heraus.
Es ist ein Jahrhundertprojekt, der Ausbau der Hochspannungsnetze, die den Strom aus dem Norden in den Süden Deutschlands bringen sollen. Vorgesehen sind 4 große Trassen. Besonders umstritten ist die Südostverbindung, die von Halle in Sachsen-Anhalt nach Augsburg in Bayern führen soll. Der Bundeswirtschaftsminister lenkt nun ein, diese Trasse werde es so nicht geben.
Was die Frage der Stromtrassenführung angeht, ist ja relativ einfach. Die bayerische Staatsregierung hat uns gebeten, einen Alternativvorschlag zu erarbeiten. Das haben wir getan. Und wir werden in den nächsten Wochen und Monaten darüber zu reden haben.
Damit reagiert Gabriel auf die auch von der bayerischen Regierung unterstützten Proteste entlang der vermutlichen Route. Gegen den Widerstand der Anwohner, so der Minister, ließe sich ein solches Projekt nicht durchsetzen. Ein Ausweg, ein Teil der Trasse könnte unterirdisch geführt werden. Das wäre zwar deutlich teurer und ist bisher technisch kaum erprobt, findet aber auch in Bayern Unterstützung.
Ja, das halten wir für sehr, sehr sinnvoll. Das haben wir ja auch jetzt in das neue EEG geschrieben gemeinsam, dass auch Erdverkabelung bei allen Trassenverläufen möglich ist, vor allem natürlich da, wo es um Wohnbebauung geht.
Und auch die Grünen hoffen nun auf einen Durchbruch.
Ich setze darauf, dass die Bereitschaft mit Erdverkabelung, mit anderen Maßnahmen, mit einer verbesserten Bürgerbeteiligung dann auch einen umfassenden Konsens in Deutschland herzustellen über den notwendigen Netzausbau.
Im September soll ein überarbeiteter Plan für den Ausbau der Stromnetze vorgelegt werden.
Sigmar Gabriel geht auf protestierende Anwohner in Bayern zu. Aber das wird auch die Bürgerinitiativen im Rest der Republik ermutigen, nun ebenfalls auf eine unterirdische Verkabelung der Stromtrassen zu pochen. Die Kosten dafür wären erheblich, aber die Alternative wären langwierige Gerichtsverfahren, die am Ende die gesamte Energiewende gefährden könnten.
Das Umweltbundesamt hat in der Diskussion um die Gasfördermethode Fracking Position bezogen. In einem Gutachten warnt die Behörde eindringlich vor Gefahren und Risiken, insbesondere für das Trinkwasser. Gesetzliche Regelungen seien dringend nötig, um Umwelt und Gesundheit zu schützen. Fracking ist als Fördertechnik hoch umstritten, denn für die Erschließung von Lagerstätten werden Chemikalien eingesetzt.
Aus tausenden Metern Tiefe wird das Erdgas gehoben. Fracking als Fördermethode ist umstritten und noch immer gibt es dazu keine gesetzliche Regelung. Das Umweltbundesamt mahnt die Regierung zur Eile und beschreibt in seinem Gutachten heute mögliche Gefahren.
Wir sprechen von Risikotechnologie, weil wir eine Vielzahl von Fragen einfach noch nicht adäquat abbilden können. Und wir plädieren für ein Verbot überall dort, wo es zu erheblichen Umweltrisiken kommt, also in sensiblen Bereichen.
Beim Fracking wird ein flüssiges Gemisch aus Sand, Wasser und Chemikalien in den Boden gepresst. So wird das Gestein aufgebrochen, das Erdgas kann entweichen. Doch der Rückfluss könnte giftige Stoffe nach oben bringen. Deshalb fordert das Umweltbundesamt sehr scharfe Auflagen für alle Arten von Fracking. Soweit will die Bundesregierung nicht gehen. Sie plant in ihrem Eckpunktepapier den Schutz von Trinkwassergebieten. Fracking in tieferen Gesteinsschichten unter 3000 Metern will sie aber erlauben. Das ist auch der Wunsch Niedersachsens.
Wir wollen das Wasserhaushaltsgesetz ändern, damit man Gebiete ausschließt, in denen überhaupt gefrackt werden darf und damit man auch die Zusammensetzung klärt. Wir wollen eine Umweltverträglichkeitsprüfung, damit man vorher öffentlich klarstellt, was wird da gemacht und eine Beteiligung hat. Und wir wollen das Bergrecht ändern, dass am Ende, wenn Schäden entstehen, nicht der einzelne Betroffene darauf sitzen bleibt.
Setzt sich das Umweltbundesamt mit seinen Auflagen durch, wäre das ein Quasi-Verbot und Fracking in Deutschland nicht mehr wirtschaftlich. Genau das fürchtet die Industrie. Sie fordert verlässliche Rahmenbedingungen. Die Bundesregierung muss nun entscheiden, wie viel Umweltschutz sie vorschreiben will und wie viel Spielraum sie den Ländern und der Wirtschaft überlässt.
Der Leuchtmittelhersteller Osram reagiert mit weiteren Stellenstreichungen auf den Wandel im Lichtmarkt. Im Zuge des neuen Sparprogramms sollen bis 2017 weltweit 7.800 Jobs gestrichen werden, davon etwa 1.700 in Deutschland. Betroffen sind vor allem die Standorte in München, Augsburg, Eichstätt und Berlin. Das Management schließt auch betriebsbedingte Kündigungen nicht aus. Weitsprungmeister Markus Rehm darf nicht an den Europameisterschaften in Zürich teilnehmen. Der Deutsche Leichtathletikverband entschied sich heute gegen eine Nominierung des unterschenkelamputierten Sportlers. Seine Prothese könnte ihm einen Vorteil verschaffen, hieß es zur Begründung. Der Behindertensportverband reagierte enttäuscht auf die Entscheidung und sprach von einem Rückschritt bei den Bemühungen um eine Gleichstellung von Sportlern mit und ohne Behinderungen.
Ein Leichtathlet in Höchstform. Bei den deutschen Meisterschaften vergangenes Wochenende gewinnt Weitspringer Markus Rehm mit einem 8,24 Meter Sprung, obwohl er seit einem Unfall eine spezielle Beinprothese nutzt. Ein Erfolg trotz oder gerade wegen des Hightech-Beins? Der Deutsche Leichtathletikverband hat seine Leistungen untersucht und lässt Rehm nicht bei den Europameisterschaften in Zürich starten.
Die Ergebnisse, die sich in der Zwischenzeit ergeben haben, haben doch Zweifel entstehen lassen, ob wirklich die Leistung vergleichbar ist, ob möglicherweise doch diese Carbonfeder an der Prothese gegenüber dem menschlichen Sprunggelenk deutliche Vorteile hat.
Die Diskussion, ob seine Prothese möglicherweise im Moment des Absprungs hilft, verfolgt den 25-Jährigen schon seit Monaten. Dass jetzt drei andere Weitspringer zur EM fahren, er aber nicht, enttäuscht ihn.
Ich habe eine niedrige Anlaufgeschwindigkeit, etwas niedriger ist. Und das ist einfach das Handicap, das ich in dem Fall habe. Und wenn das ausgeglichen wird, dann ist es, glaube ich, trotzdem ein fairer Wettkampf. Und das muss man einfach analysieren.
Einen behinderten Sportler von einem Wettbewerb Nichtbehinderter auszuschließen, provoziert deutliche Kritik vom Behindertensportverband.
Das ist eine Enttäuschung und ist auch ein Rückschritt zu den Bemühungen in Richtung Inklusion, was die gleichberechtigte Teilnahme von Menschen mit und ohne Behinderung im Leistungssport angeht.
Rehm selbst überlegt noch, ob er die heutige Entscheidung anfechten wird.
Ein gewaltiger Erdrutsch hat fast ein ganzes Dorf im westindischen Bundesstaat Maharashtra unter sich begraben. 17 Tote wurden bisher geborgen, mehr als 150 Menschen werden noch unter den Schlammmassen vermutet. Nach tagelangen heftigen Regenfällen war ein großer Berghang über dem Dorf in Bewegung geraten und hatte die Bewohner im Schlaf überrascht. Die Bergungsarbeiten in dem abgelegenen Ort werden von anhaltendem Regen behindert.
Auf der mehr als 140 Jahre alten Seebrücke im britischen Eastbourne ist ein Feuer ausgebrochen. Der Brand habe sich vermutlich von der Holzverkleidung eines Gebäudes auf der Brücke ausgebreitet, so Feuerwehr und Rettungsdienste. Medienberichten zufolge wurde niemand verletzt. Auf der 300 Meter langen Landungsbrücke befinden sich mehrere Cafés, Restaurants und Bars. Der Pier wurde 1870 erbaut und diente bereits mehrmals als Filmkulisse.
Und nun die Lottozahlen. 9, 10, 11, 12, 13, 37. Superzahl 3. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 31. Juli.
Ein Ableger des Azoren-Hochs sorgt morgen für den freundlichsten Tag der Woche. Zum Wochenende hin wird es durch feuchtere Luft- und Tiefdruckeinfluss wieder wechselhafter, aber auch wärmer. In der Südosthälfte gibt es teilweise noch kräftige Regenfälle. Es bestehen weiter Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes. In der Nacht verlagern sich Schauer und Gewitter in den Südosten Bayerns. Im übrigen Land lockert es weiter auf, mancherorts bildet sich Nebel. Nach dessen Auflösung wird es morgen in vielen Landesteilen freundlich und trocken mit mehr Sonnenschein als Wolken. Nur ganz im Norden und Süden gibt es stellenweise Schauer. Der Wind weht schwach bis mäßig, an den Küsten mitunter frisch und stark böig. Heute Nacht auf den Nord- und Ostseeinseln 18, in der Eifel 9 Grad. Morgen Höchstwerte von 21 Grad an den Alpen bis 28 am Oberrhein. Am Freitag gibt es neben viel Sonnenschein ein paar Quellwolken und vor allem im Norden Schauer, im Südwesten auch Gewitter. Samstag und Sonntag erst oft sonnig, später teils heftige Schauer und Gewitter mit Unwettergefahr.
Pina Atalay begrüßt Sie um 22.15 Uhr mit diesen Tagesthemen. Granaten auf UN-Schule, die Schutzlosigkeit der Menschen im Gazastreifen und keine Chancengleichheit, was die Entscheidung im Fall Rehm für die Zukunft behinderter Profisportler bedeutet. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.